Welchen Plan hat Gott für die Familien? Was macht eine christliche Familie aus? Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ein Vergleich. In vielen Firmen gibt es Prozesse, in denen ein gemeinsames Leitbild erarbeitet wird. Was ist uns als Firma wichtig? Welche Werte sollen bei uns gelten? Wenn Firmen viel Geld ausgeben, um solche Prozesse in ihren Firmen durchzuführen, dann sollte uns das aufhorchen lassen im Blick auf Familie. In vielen Firmen beklagt man die innere Emigration der Arbeiter und Angestellten. Die Arbeitsproduktivität sinkt, weil die Begeisterung und die Identifikation mit der Firma gesunken ist. Was für eine Belegschaft gut ist, also ein gemeinsames Leitbild zu erarbeiten, ist erst recht gut für eine Familie. Ein Münchner Fußballtrainer hat einmal gesagt, mir san mir. Und er wollte damit zum Ausdruck bringen, dass in dem Fußballverein andere Spielregeln des Miteinanders gelten als anderswo. Von daher ist die persönliche Beantwortung der Frage, die über unserer heutigen Sendung steht, keine Beschäftigungstherapie für Eheleute, die sich langweilen, also ein überflüssiger Luxus, sondern eine Hilfe, um ein Wir-Gefühl als Paar zu entwickeln und das damit verbundene Selbstwertgefühl zu pflegen. Mir san mir. Ich möchte die vielen Wesensaussagen des Katechismus über die Ehe einmal in 8 benutzerfreundlichen Thesen packen, weil darin dann auch gleich die Gestaltungsmöglichkeiten aufgezeigt werden. Die Grundüberzeugung, die auch bei den Ehevorbereitungsseminaren von den Paaren immer wieder betont worden war, war die Tatsache, dass sie es nicht als Zufall interpretierten, dass sie zueinander gefunden hatten. Manchmal spielten ganz komische oder auch außergewöhnliche Faktoren eine Rolle, dass die zwei sich begegnet sind und dass dann auch der Funke übergesprungen ist. Jedenfalls gibt es bei der Erzählrunde, wie haben wir uns kennengelernt und warum haben wir uns füreinander entschieden, immer genügend Grund zum Lachen und zum Staunen. So möchte ich an den Anfang stellen, da wir daran glauben, dass Gott uns füreinander berufen hat, leben wir aus dem Ehesakrament. Gottes bevorzugte Weise, uns zu begegnen, geschieht durch den Ehepartner. Dort suchen wir Gott zu verstehen, zu entdecken, zu genießen und auf seinen Willen einzugehen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, nur damit es keine Missverständnisse gibt, ich werde im Laufe des Vortrags die Wir-Form benutzen, auch wenn ich ja selber als Priester ehelos lebe, aber in dieser Sendung verstehe ich mich als Vermittler der guten Erfahrungen von Ehepaaren. Und da wäre es kompliziert, immer wieder mich als Vermittler auch sprachlich dazwischen zu schalten. Soweit die Zwischenbemerkung. Es gibt ja viele Möglichkeiten, Gott zu begegnen und Gott zu lieben. Für uns Ehepaare ist der Ehepartner der bevorzugte Ort. Sehr schön bringt das der französische Dichter Léon Blois in einem Brief an seine Verlobte zum Ausdruck. Er schreibt: Sie haben mir geschrieben, ich liebe Gott mehr als Sie. Liebes Kind, was wissen Sie davon? Ich könnte Ihnen so etwas nicht schreiben. Einfach deshalb nicht, weil ich so eine Teilung nicht vornehmen kann. Ich liebe Gott in Ihnen, durch Sie hindurch, wegen Ihnen. Ich liebe Sie vollkommen in Gott, wie ein Christ seine Gattin lieben soll. Die Idee, diese zweieinige Flamme der Liebe auseinanderzureißen, das ist für mich eine Klügelei, eine Grübelei, die mir überhaupt nicht in den Sinn kommt. Lieben wir uns Kleines mit einer unbedingten Einfachheit, ohne die eitle Kunst eitler Seelenzerfaserung, sondern so, wie Gott es will. Haben wir doch keine Angst vor der Liebe, die der Name des Heiligen Geistes selber ist. Gehen wir tapfer dem Willen desjenigen entgegen, der uns aus dem Nichts geschaffen hat, nicht damit er sich an unserer Qual weide, sondern damit wir ihn durch unsere Liebe verherrlichen. Soweit das Zitat von Léon Blois. Christus sagt ja, was ihr dem Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Und Saulus hört vor Damaskus die Stimme, warum verfolgst du mich? Es ist eine staunenswerte Tatsache, wie sehr sich Christus mit uns Menschen solidarisiert, ja, identifiziert. Der heilige Martin träumt, dass Christus mit dem Mantelteil, den er dem Bettler geschenkt hat, bekleidet ist. Ich bin manchmal überrascht, wie Christen diese Solidarisierung Christi mit uns Menschen reduzieren wollen, nur auf Notleidende. Das wäre zu eng, das wäre zu mechanistisch. Weil wir getauft und gefirmt sind, wohnt der dreifaltige Gott in jedem von uns. Wir können voreinander eine Kniebeuge machen. Das wäre keine Gotteslästerung, sondern tiefste Konsequenz aus dem Glauben an die Gegenwart Gottes in der begnadeten Seele. Natürlich rutscht dieses Bewusstsein immer wieder weg, vor allem, wenn man den Partner in seiner Armseligkeit erlebt. Trotzdem gilt, jeder von uns hat seine Würde und seinen Reichtum. Als Christ, als Mensch erlebe ich mich als Ebenbild Gottes und als Krone der Schöpfung, so heißt es in Psalm 8. Ich erfahre mich der körperlichen, der leibhaftigen, der personal menschlichen und der göttlichen Ebene verbunden. Meine Würde und meine Achtung vor mir selbst sind nicht zuerst in meiner Arbeit oder Leistung begründet, sondern in meiner Gottebenbildlichkeit. Deshalb ist auch mein Verhalten zum Nächsten bestimmt durch Achtung und Ehrfurcht. In einer Zeit, wo sich die Kabarett-Sendungen einer großen Beliebtheit erfreuen und auf YouTube genügend Filmsequenzen zu sehen sind, in denen sich Menschen ungeschickt verhalten, wo Pannen passieren, wo Situationskomik zum Lachen reizt, da ist es um die Ehrfurcht nicht gut bestellt. Bei der Hochzeitsliturgie wird interessanterweise nur wenig versprochen, aber die ausdrückliche Entscheidung »Ich will dich ehren und achten« wird genannt. Denn wenn die Achtung stirbt, dann stirbt auch bald die Liebe. Können wir bei aller Ausgelassenheit und Lockerheit doch das im Blick behalten? Der andere ist wie eine Monstranz mit Christus in der Mitte. Und wie würde ich mit der umgehen? Einen weiteren wesentlichen Punkt einer christlichen Ehekultur möchte ich überschreiben: Wir reden miteinander. Wir pflegen das wöchentliche Paargespräch. Darin begegnen wir dem Partner offen, authentisch in dem, was den anderen bewegt. Christus trägt im Johannesevangelium den Ehrentitel »Das Wort«. Wir sind Anhänger einer Offenbarungsreligion. Deshalb gehört eine intensive Kommunikation zur christlichen Ehekultur. Inzwischen gibt es viele Bücher und Ratgeber zu dem Thema Kommunikation. Aber letztlich ist es doch ein kleiner Kreis, der auf diese Art und Weise seine Mängel beheben möchte. Ich wünsche mir, dass unsere Pfarreien und alle Gruppen in ihnen zu Lernorten gelungener Kommunikation werden. Hatte man von den urchristlichen Gemeinden gesagt, seht, wie sie einander lieben, so wünsche ich mir, dass Außenstehende von den heutigen Pfarreien sagen, hört, wie sie miteinander reden. Gut miteinander reden können ist die Voraussetzung, dass man auch einander lieben kann. Sehr treffend hat das in einem unserer Kommunikationsseminare eine Frau ausgedrückt, als die Paare einander erzählten, wie sie sich kennengelernt hatten und warum sie sich füreinander entschieden hatten. Sie sagte, der wollte nicht gleich nach dem zweiten Tanz mit mir ins Bett, sondern der wollte erst einmal mit mir reden. Ich glaubte schon gar nicht mehr, dass es Burschen gibt, die über Gefühle reden konnten. Und nun saß mir einer gegenüber, der es aushielt, mir lange in die Augen zu schauen, den Gesprächsfaden aufgriff, den ich ihm zuspielte, der sich einfühlen konnte und der über sein eigenes Innenleben souverän und locker erzählen konnte. Es war, als ob er mich bei der Hand nahm und mich durch die Parklandschaft seiner Seele führte. In den folgenden Tagen, als ich den Mann näher kennenlernte, konnte ich das Urteil der Frau voll unterstreichen. Nun mag vielleicht in manchen von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ein Widerstand wachsen. Der hat leicht reden. Dem ist das in die Wiege gelegt worden. Aber ich bin nicht ein solches Naturtalent. Ich tue mich einfach schwer, die richtigen Worte zu finden, um das auszudrücken, was in meinem Inneren vorgeht. Oftmals halte ich lieber den Mund, als dass ich mich blamiere oder den anderen verletze. Dass eine solche Strategie ihre Berechtigung hat, möchte ich nicht bezweifeln. Aber sie vergrößert unnötigerweise auch die Distanz zwischen uns Menschen und erhöht das Gefühl der Einsamkeit. Deshalb möchte ich Sie ermuntern, doch mehr miteinander zu reden. Aber in dem Stil, von dem Paulus spricht, der sagt, über eure Lippen komme nur ein aufmunterndes Wort, das den, der es hört, aufbaut. In einem Lied von Manfred Siebald heißt es, gib mir die richtigen Worte, gib mir den richtigen Ton. Worte, die deutlich für jeden von dir reden, gib mir genug davon. Worte, die klären, Worte, die stören, wo man vorbeilebt an dir. Wunden zu finden und sie zu verbinden, gib mir die Worte dafür. Wenn wir uns schwer tun, dann dürfen wir also ganz inständig den Heiligen Geist darum bitten, uns die richtigen Worte zu schenken. Aber es kommt dann darauf an, dass wir es auch ausprobieren. Reden lernt man nur durch Reden. Als Pater Kentenich, der spätere Gründer der Schönstattbewegung, 1912 seine neue Aufgabe als Spirituale im kleinen Seminar der Palutiner übernahm, sagte er den Schülern in seinem ersten Vortrag, es darf nicht mehr vorkommen, dass wir verschiedene fremde Sprachen entsprechend dem Klassenziele beherrschen, aber in der Kenntnis, im Verständnis der Sprache unseres Herzens die reinsten Stümper sind. Der Grad unseres Fortschritts in den Wissenschaften muss der Grad unserer inneren Vertiefung unseres seelischen Wachstums sein. Vor allem müssen wir uns kennenlernen und uns an eine freie, unserem Bildungsgrad entsprechende gegenseitige persönliche Aussprache gewöhnen. Später, als er noch mehr seelsorgliche Erfahrung gesammelt hatte, sprach er von der Kunst des erleuchteten Aufschließens der Seele und von der Kunst des emporbildenden Verstehens. Wem das zu theoretisch klingt, dem kann ich ein Zeugnis eines Exerzitienteilnehmers vorstellen, der nach einem Gespräch meinte, der kennt ihn nicht, der versteht mich einfach und es tut gleichzeitig so gut. Vielleicht werden Sie jetzt ungeduldig und fragen sich, ja, aber was soll ich denn jetzt machen? Wie soll ich denn reden? Ich möchte doch dem anderen kein Honig ums Maul schmieren. Ich möchte jetzt einfach ein paar Haltungen skizzieren, die uns helfen können, dem paulinischen Ideal der Kommunikation über eure Lippen komme nur ein Wort, das den anderen aufbaut, näher zu kommen. Gehen Sie ständig mit der Frage um, was gibt es denn an Gutem zu beobachten bei den Menschen, mit denen ich täglich zusammen bin? Ehrliches Lob setzt voraus, dass ich Lobenswertes zunächst erst einmal wahrnehme. Und ohne jemanden zu nahe zu treten, darf ich wohl behaupten, dass wir alle auf diesem Gebiet noch besser werden können. Die negativen Eigenschaften springen in der Regel schneller uns in die Augen. Eine Ausnahme bilden die Menschen, die von starken Minderwertigkeitsgefühlen geplagt werden und stets alle anderen um sich herum nur bewundern. Solche Menschen sollten dann damit anfangen, bei sich selbst das Gute zu suchen, zu sehen und im inneren Dialog sich das auch zu sagen. Ein zweiter Schritt wäre nicht nur das zu beobachten, sondern auch wirklich das zu sagen. Mir fällt auf, dass glückliche Ehepaare auf diesem Gebiet besonders aktiv sind. Immer wieder gibt es eine Rückmeldung. Oder, wie man das jetzt auch englisch ausdrückt, Feedback über das Gute, über die Erfolge, über die kleinen Liebeserweise, die der Partner einem geschenkt hat. Im Schwäbischen gibt es ein Sprichwort, das man auf Hochdeutsch übersetzen könnte mit »Nicht kritisiert ist Lob genug«. Dahinter verbirgt sich eine Mentalität, die sich nur dann zu einem Kommentar aufrafft, wenn er negativ ausfällt. Vielleicht ist dieses Sprichwort in einer Zeit entstanden, wo man die Hoffart und den Stolz als ganz gefährliche Haltungssünden angesehen hat, und um den Anfängen zu widerstehen, wurde erst gar nicht gelobt. Außerdem gibt es auch eine Form von Lob, die dem Empfänger dann doch nicht so gut tut. Dann nämlich, wenn man im Lob noch spürt, der Lobende maßt sich an, über die Qualität meiner Arbeit ein Urteil zu sprechen und stellt sich damit über mich. Reinhard Sprenger spricht in diesem Zusammenhang vom Lob als Herrschaftszynismus. Trotz dieser Gefahr eines vergifteten Lobes möchte ich Sie ermutigen, die Menschen ihrer nächsten Umgebung mehr zu loben. Oder, wenn das immer noch zu gefährlich vorkommt, dann kann ich ja auch für mich so formulieren, ich möchte das Gute, das ich wahrnehme, anerkennen und diese Anerkennung auch ausdrücken. Ich habe diesen Punkt für ein gelingendes Eheleben sehr ausführlich dargestellt. Wir reden miteinander. Der zweite Punkt und die weiteren Punkte fallen etwas kürzer aus. Aber sie sind nicht minder wichtig. Den zweiten Punkt habe ich einmal umschrieben, wir werben umeinander. Wir werben umeinander, bringen füreinander Opfer, die ausdrücken, das bist du mir wert. Dadurch erhalten wir unsere Liebe jung. Immer wieder begegne ich dem Irrtum, dass man nur bis zur Hochzeit werben müsse, denn dann laufe man ja in den sicheren Hafen der Ehe ein. Dann sei der Partner einem ja sicher. Dieser Irrtum wirkt sich auch fatal aus bei Paaren, die nach langjährigem Zusammenleben endlich kirchlich heiraten und dann aufhören, umeinander zu werben. Und siehe da, nach 2 Jahren ist die Ehe auseinander. So wie ein Lagerfeuer nur weiterbrennen kann, wenn immer wieder ein Stückchen Holz nachgelegt wird, so kann eine Ehe nur lebendig bleiben, wenn ich mir die Liebe zum Partner etwas kosten lasse. Nicht umsonst haben wir in unserer deutschen Sprache das schöne Wort Liebeserweis. Bequemlichkeit ist der Tod auf Raten für die Liebe. Ein dritten Aspekt einer Ehespiritualität, einer Ehekultur: Wir erleben miteinander. Wir ermöglichen gemeinsame Erlebnisse, um den zentrifugalen Kräften gegenzusteuern. Wir achten auf genügend Abgrenzung von den Herkunftsfamilien, um Eigenes zu ermöglichen. Wir denken an den Satz Jesu, darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen. Das Verlassen der eigenen Eltern, die Loslösung, sieht Jesus als ein wesentliches Merkmal einer sich anbahnenden Ehe an. Viele Ehepartner sind beruflich bedingt 8 Stunden von Montag bis Freitag mit anderen netten oder weniger netten Menschen zusammen. Wenn jemand auf Dienstreise gehen muss, dann ist die Zeit des Getrenntseins noch größer. Umso bedeutsamer ist, dass man sich immer wieder gemeinsame Erlebnisse bereitet oder ermöglicht. Viele Paare berichten ganz erfreut, wie gut das ihnen tut, dass sie immer wieder einen Tanzkurs besuchen, auch mal aussteigen aus der Elternrolle und sich neu als Paar erleben und auch spüren, jetzt bist nur du wichtig, alles andere ist jetzt nebensächlich. Ein vierter Punkt, der zu einer Ehekultur notwendigerweise dazugehört: Wir streiten miteinander. Wir entwickeln Konfliktlösungskompetenz und eine eigene Versöhnungskultur. Jesus war nicht die harmoniesüchtige Frau mit Bart, wie er uns von den Nazarenerkünstlern vorgestellt wurde. Jesus hat die Pharisäer provoziert, er hat die Händler im Tempel provoziert. Aggression ist eine Erfindung des Schöpfergottes, damit wir überleben können und in den Momenten der Gefahr entweder fliehen oder angreifen können. Gott hat jedem von uns ein eigenes Urteilsvermögen und einen eigenen Willen gegeben. Also wird es zwangsläufig zu Konflikten kommen. Nicht, dass gestritten wird, entscheidet über die Qualität der Ehe, sondern wie gestritten wird. Wir haben uns in unserer Ehe noch nie so viel gestritten wie im letzten Jahr und noch nie so wenig verletzt. Das sagte ein Ehepaar, das im Vorjahr ein Seminar über faires Streiten besucht hatte. Und jetzt vielleicht so im Telegrammstil, was zeichnet tatsächlich ein faires Streiten aus? Da wäre zunächst, ich drücke meinen Schmerz, meine Enttäuschung aus. Ich fange Sätze an, die mit Ich beginnen. Ein zweites ist zu beachten, ich bleibe konkret und vermeide Verallgemeinerungen. Es ist ja so, dass manchmal man der eigenen Kritik Nachdruck verleihen möchte, indem man dann die Wörtchen nie, immer oder typisch einflechtet, aber das sind so typische Beziehungskiller. Ein drittes, was zu berücksichtigen wäre bei einer fairen Kritik, ich unterstelle dem anderen keine negativen Motive. Also ich sage nicht, du bist so gemein, du bist so unordentlich, du bist so unpünktlich. Denn die meisten Verletzungen in der Partnerschaft geschehen aus Ungeschicklichkeit oder Gedankenlosigkeit, nicht aus Bosheit. Ein weiterer Punkt, den man berücksichtigen und beherzigen sollte, ich formuliere das Fernziel positiver Veränderung. Wo wollen wir eigentlich hin? Was ist meine Sehnsucht? Aber ich kann es positiv benennen. Mir fällt manchmal auf, dass es ausreicht bei Eheberatungsgesprächen, wenn ich das Gemecker des einen in positive Wünsche übersetze und schon fühlt sich der andere nicht mehr auf der Anklagebank, sondern erweist sich als kooperativer Problemlöser. Ein weiterer Punkt zum fairen Streiten. Wir verhandeln den nächsten konkreten, kleinen, machbaren Schritt in die gewünschte Richtung aus. Ein Schritt, der dem Partner dann auch möglich ist. Es gibt manchmal so eine Erpressung nach dem Stil alles oder nichts und damit eigentlich dann auch der andere Partner überfordert. Konkrete, kleine, machbare Schritte in die gewünschte Richtung. Und schließlich, wir vollziehen ein kleines Ritual, das den Neuanfang ausdrückt und die wiederhergestellte Beziehungsbrücke versinnbildet. Ein Handschlag, ein Kuss, ein Glas Wein, eine angezündete Kerze. Ein fünfter wesentlicher Punkt einer gelungenen Ehe, einer guten Ehespiritualität und Ehekultur, wir träumen miteinander. Wir erarbeiten uns gemeinsame Ziele. Wir erarbeiten unser gemeinsames Eheideal. Das wollen wir im Laufe unserer Ehe verwirklichen. Wir möchten miteinander und aneinander wachsen, um das Große, das Gott uns geschenkt hat, zur möglichst vollkommenen Entfaltung zu bringen. Es ist also durchaus möglich, dass man Selbstverwirklichung in der Partnerschaft vollzieht und dass man sich auch als Paar selbst verwirklicht. Nun komme ich zu einem Punkt, der typisch christlich ist. Ich möchte etwas provozierend formulieren. Wir erlösen einander. So krass, wie ich es jetzt eben formuliert habe, wäre es eine katholische Irrlehre. Wir glauben nur an den Erlöser Jesus Christus. Aber wir haben Anteil daran, dass die von Christus ein für allemal bereitgestellte Erlösungsgnade wirklich beim Partner ankommt. Wie geschieht das? In der Gnade Christi tragen und ertragen wir einander. Denn meine Liebe braucht der Partner am nötigsten, wenn er sie am wenigsten verdient. Und diese Haltung nennen wir Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist keine Belohnung fürs Gutsein, sondern ein großzügiges Investieren von Liebe, von Menschlichkeit, ohne sich zu fragen, was habe ich denn davon oder hat es der andere verdient. Und wir berücksichtigen, dass jeder von uns seine Grenzen hat. Paulus formuliert es drastisch: Diesen Schatz, also den Schatz der Gottebenbildlichkeit, tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen. So wird deutlich, dass das Übermaß der Kraft von Gott und nicht von uns kommt. 2 Korinther 4,7. Dann gilt es auch zu berücksichtigen, die Zeit, in der ich lebe, meine Heimat, meine Eltern sind mir vorgegeben. Meine körperlichen und geistlichen Fähigkeiten sind begrenzt. Ich kann nur einen Teil meiner Veranlagungen entfalten. Ich bin angewiesen auf die Ergänzung durch andere. Ich möchte es einmal Bündniswilligkeit und Bündnisfähigkeit nennen. Diese beiden Begriffe stammen von Pater Kentenich. Und wenn wir so bündnisfähig und bündniswillig sind, dann wird mein Verhalten zum Nächsten bestimmt durch Liebe und Hilfsbereitschaft. Was mit zur Barmherzigkeit gehört als Reaktion auf die Wirklichkeit, wie wir Menschen sind, besteht einfach darin, dass jeder sich oft als zwiespältig erlebt. Ich rede anders, als ich denke, ich handle anders, als ich möchte, ich lebe mit mir selbst und den anderen oft in Unfrieden. Sehr deutlich kann das Paulus formulieren im Römerbrief im 7. Kapitel. Und aus dem Grund ist das Verhalten zum Nächsten bestimmt durch Vergebung und Barmherzigkeit. Nicht Gerechtigkeit ist das Letzte, sondern Vergebung und Barmherzigkeit. Ehepartner, die vergeben können, die sind ehefähig. Wer nicht vergeben kann, ist eheunfähig. Ein siebtes Merkmal einer gelungenen Beziehung, einer lebendigen Ehe: Wir beten miteinander. Wir pflegen das gemeinsame, laute, freie Gebet als Paar. Nicht nur mit den Kindern und nicht nur die Tischgebete, sondern wir antworten durch Lob, Dank, Bitte und Anbetung auf das, was Gott zu uns durch die Erlebnisse im Alltag spricht. Wir schätzen das stille Verweilen im Hausheiligtum, im Herrgottswinkel und das Hinhorchen auf das, was Gott uns in der Tiefe unserer Seele mitteilt. Wir erarbeiten und sammeln uns einen Schatz von formulierten Lieblingsgebeten und Lieblingsliedern. Ein achtes Wesensmerkmal der Ehe, ein achter Aspekt einer guten Ehekultur: Wir teilen miteinander. Freude und Leid, Lasten und Pflichten, Hab und Gut, Freizeit und Arbeitszeit, alles gehört uns gemeinsam. Trotzdem ermöglichen wir einander einen persönlichen Freiraum. Wir entwickeln eine geschlechtstalent- und neigungsspezifische Arbeitsteilung in unserer Ehe. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, jetzt habe ich Ihnen in sehr komprimierter Form die Punkte vor Augen gestellt, auf die es bei einer christlichen Ehekultur ankommt. Aufgrund vieler Gespräche mit langjährig verheirateten Paaren und auch aufgrund der Eheberatung, die ich durchgeführt habe, sind mir diese 8 Aspekte einer Ehespiritualität besonders wichtig geworden und sind diese Punkte auch entstanden. Ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich mir vorkomme, als hätte ich Ihnen keine Suppe gekocht, sondern einen Brühwürfel zum Kauen gegeben. Sie können von der heutigen Sendung sowohl eine CD bestellen, Sie können aber auch den Text der heutigen Sendung von mir gerne schriftlich bekommen, wenn Sie ihn als Ehepaar oder im Familienkreis Ihrer Pfarrei diskutieren wollen. Am Ende unserer Sendung möchte ich Ihnen, liebe Ehepaare, einen Segen geben. Auf die Fürsprache Mariens, der treuen Weggefährtin Christi auf seinem ganzen Erlösungsweg, segne sie, segne ihre Ehe, segne ihre gemeinsamen Träume, Sehnsüchte, Pläne und Wünsche, segne und schenke ihnen Kraft zur Verzeihung, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.